Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes am Blackout Tuesday. Der ist heute und das ist eine Reaktion der Popkulturszene auf den Tod von George Floyd und die Proteste gegen Rassismus und Staatsgewalt, die gerade in den USA, naja, inzwischen auch weltweit laufen. Was da gerade alles passiert, welche Protagonisten im Spiel sind, darüber spreche ich mit Malcolm O'Hanwe, Kulturjournalist. Und ja, zunächst mal, was steckt denn hinter dem Blackout Tuesday?
Also dahinter stecken die zwei Frauen Brianna Aguiamang und Jamila Thomas. Das sind Label-Mitarbeiterinnen von Atlantic Records. Das gehört zur Warner Music Gruppe. Und sie wollen sozusagen darauf aufmerksam machen, welchen beachtlichen Teil schwarze Personen zur Musik- und Kulturszene beitragen und rufen die Leute dazu auf, sozusagen zu pausieren an diesem Blackout Tuesday. Man soll nichts kaufen, man soll auch nichts verkaufen. Spotify macht jetzt auch so Schweigeminuten in seinen Playlists und viele andere machen mit, also die ganzen Major-Labels sind da dabei, Universal Music, Warner Music, Sony Music, und die erkennen damit an, dass vieles, zum Beispiel die Raving-Szene, die DJ-Szene, die queere Community, alles sozusagen auf die leidvollen Erfahrungen von schwarzen Menschen basieren und dass das die VorreiterInnen sind. Und nach dem Motto so, the show must be paused und nicht the show must go on, gibt es dann auch sehr viele Leute auf Instagram, die jetzt so ein ganz schwarzes Bild, ein leeres Bild posten und dann dazu verlinken Blackout Tuesday. Und da sind auch KünstlerInnen dabei, die man jetzt nicht als super politisch einordnen würde, wie Lena Meyer-Landrut oder Mark Forster oder auch schwarze MusikerInnen, die sich schon öfter zu sowas geäußert haben, wie eine Joy Denalani.
Apropos Musik, wir sind in einem Gespräch mit Soundtrack. James Brown, Black and Proud. Und das war jetzt sozusagen das Positive rund um den Blackout Tuesday. Was sind denn die kritischen Stimmen dagegen?
Also oft wird dieses schwarze Bild gepostet und dann wird auch noch der Hashtag Black Lives Matter benutzt. Und dann ist es so, wenn man jetzt auf Instagram auf Black Lives Matter geht oder Twitter, sieht man halt nur diese schwarzen leeren Bilder. Und viele Leute benutzen diesen Hashtag, um sich halt zu informieren. Also man möchte herausfinden, gibt es neue Demos, die stattfinden? Gibt es neue Fälle von Polizeigewalt? Gibt es andere Leute, die ihre Erfahrungen teilen? Und wenn man jetzt diesen Hashtag mit diesem schwarzen Bild verwendet, kritisieren einige Leute, dass diese Informationen verloren gehen. Dazu hat sich auch die Musikerin Lizzo geäußert.
When you post your black square, please don't use the hashtag Black Lives Matter because it is flooding the hashtag search with just black pictures instead of information. So if you're gonna post a black square, just post a black square and say it, but don't hashtag it.
Also wo wir schon im Feld der Kritik jetzt sind, können wir vielleicht auch den Bogen nach Deutschland spannen. In Berlin hat man zum Beispiel jetzt gesehen, wie Teile der Raving- und Clubszene versucht haben, ihre Solidarität zu zeigen. Die haben auf dem Landwehrkanal in Schlauchböden gefeiert und hatten das Dicker und Plakate, zum Beispiel mit der Aufschrift Ich kann nicht atmen, also direkt neben den Black Lives Matter-DemonstrantInnen. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist natürlich super zynisch, diese Bilder zu sehen von diesen feiernden, meist weißen Menschen, die in diesen Schlauchbooten sind und feuchtfröhlich da herumtuckern. Und dann ist da so alibimäßig auf dem Schlauchboot so ein Sticker drauf mit I can't breathe. Es ist vor allem dann nochmal besonders, weil Corona halt eine Atemwegserkrankung ist oder auch dazu führt und die dann so fahrlässig mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen, mit der von anderen Personen, wo gerade schwarze Menschen halt eben genau in ihrem Leben bedroht sind, sind auch überproportional von Corona betroffen. Und der Typ hat dann auch noch, also George Floyd, die Person hat auch noch ihr Leben verloren, weil sie Atemnot hatte. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gelungene Form ist von Schulterschluss zwischen Raving-Szene und Black Lives Matter-Demonstrantinnen, vor allem wenn man wieder betrachtet, dass Techno und all diese Musik wieder auf die Leiterfahrung von schwarzen Menschen und schwarzer Feierkultur zurückgeht. Und ähnlich merkwürdig hat sich da auch der DJ David Guetta gezeigt. Der hat ein Zitat von Martin Luther King für sein neues DJ-Set ummoduliert.
So record is in honor of George Floyd, and I really hope we can see more unity and more peace when already things are so difficult. So shout out to his family.
Steuert das auf I Have a Dream zu?
Ja. Man hört ihn jetzt, man hört die Rede von Martin Luther King im Hintergrund und dann sein berühmter DJ-Drop. Und das spielt halt auch rein in diesen sozusagen Wohlfühl-Blümchen-Aktivismus oder solchen Statements, die dann auch den oft vermeintlich gemäßigten Martin Luther King dann herauskramen, um dann einfach zu zeigen, so guck mal, ich habe was getan, ich habe hier Martin Luther King zitiert, wenn man eigentlich nicht wirklich etwas Großartiges getan hat, wie David Guetta mit seinem Set.
Dann vielleicht doch lieber...
Hey, my mama, nigga. R.I.P. Pat Dog. I'ma be the greatest to ever do this shit. On my mama don't like. On the dead homies.
Hey, Soundway, turn this shit up. Kendrick Lamar.
Turn this shit up. Soundway, turn this shit up, nigga.
Mit All Right. Was doch auffällt jetzt in diesen Tagen, es sind viele große Namen im Spiel, ja, bei dem Protest, viele Mainstream-Stars. Ist das anders als zuvor bei Personen wie Sandra Bland oder Trayvon Martin, die ja ähnlich ums Leben gekommen sind?
Ah, das ist super interessant, dass jetzt sogar Netflix sich dazu geäußert hat. TikTok hatte ja erstmal gesagt, wir verbannen diesen Black Lives Matter Hashtag, und dann war der Druck so groß, sehr viele schwarze UserInnen haben sich abgemeldet von dieser chinesischen App, dass sie dann gesagt haben, ja, ihr dürft jetzt wieder Black Lives Matter benutzen. Und das ist dann, wenn jetzt schon Netflix und TikTok und die ganzen Major Labels das benutzen, sind wir natürlich mitten im Kapitalismus angelangt, und das wird natürlich für sich vereinnahmt. Ich denke, dass dann auch noch Trumps Aussagen, die ja nochmal also so gedeutet werden, als dass er dazu auffordert, dass die Leute jetzt sich mit Waffen verteidigen sollen oder dass die Leute eventuell abgeschossen werden, nochmal sehr viel Feuer in diese ganze Situation reinlegt, dass sich sogar eine Taylor Swift jetzt schon gezwungen fühlt, sich als antirassistische Ikone auf Twitter zu inszenieren. Ich glaube, dass es in so einem ganz besonderen Nährboden einfach stattfindet, auch mit dieser Corona-Pandemie. Jetzt ist auch der Pride-Monat im Juni, dass ich mir denken kann, dass es eventuell noch viel nachhaltiger wird und länger andauernd wird als bei den anderen Fällen wie bei Trayvon Martin oder bei Sandra Bland. Ich habe auch mit einigen US-amerikanischen schwarzen Personen gesprochen, und die sagen, dass es sich einfach ganz anders und ganz neu anfühlt und dass das eventuell einfach eine längere Debatte lostritt, weil wir es jetzt auch sowieso gewohnt sind, dass alles irgendwie besonders und anders ist mit Corona. Und jemand, der auch nochmal einen besonderen Beitrag dazu geleistet hat, ist der mehrfach preisgekrönte Filmregisseur Spike Lee. Der hat einen wirklich sehr harten und wirklich grafischen Zusammenschnitt gemacht und den hochgeladen mit dem Material von dem 1989er Film Do the Right Thing. Und der hat die Aufnahmen von Handyaufnahmen von den Morden an Eric Garner und George Floyd zusammengeschnitten mit der fiktiven Figur Radio Raheem, der auch von der Polizei, dessen Luft von der Polizei abgeschnitten wird. Und das ist wirklich so arg und so identisch. Man kann teilweise das Film Material von dem Handymaterial nicht unterscheiden, und es war für mich so krass, dieses Video, dass ich sogar meine Augen zuhalten musste beim Gucken, und deswegen ist da jetzt auf jeden Fall eine große Bewegung, und wir werden jetzt herausfinden müssen, ob das dann auch jetzt länger dieses Gespräch bleibt.
Our Lord, grant us good in this world and good in the life to come keep us safe from the torment of the fire as we keep our hands up high and scream for justice. Ferguson, rest in peace Mike Brown, and all the young soldiers out there, God help us.
Time to take a stand and save our future.
The Game, zusammen mit vielen anderen, Don't Shoot, ist diese Nummer zum Ende dieses Gesprächs. Es ist ja nicht so, dass wir unbedingt unbeteiligte BeobachterInnen hier sind in Deutschland, dass uns das alles nichts angeht. Rassismus gegen Schwarze, Polizeigewalt. Was sind denn Diskussionen, die jetzt wichtig sind hierzulande?
Ich glaube, was sehr interessant ist, wie jetzt deutsche Musikmedien damit umgehen, namentlich Deutschrap-Medien, die sich schon länger irgendwie, wo es so einen blinden Fleck gibt für schwarze Angelegenheiten, aber die ja krass davon profitieren, ihr Geld damit machen. Und da werden die jetzt auch immer mehr in Verantwortung gezogen. Okay, sie profitieren viel von schwarzer Kultur. Wie versuchen sie jetzt ihre Reichweite zu nutzen, um jetzt auch auf antischwarzen Rassismus in Deutschland aufmerksam zu machen? Außerdem finde ich das sehr interessant, dass auch das Gespräch über Coaching von Staatspersonal, also ist das Teil der Polizeiausbildung, Bildung in Deutschland, in allen westlichen Gesellschaften. Wie gehen wir mit Rassismus um? Wie sind wir in einer postkolonialen Gesellschaft, in der es schwarze Menschen gibt, die von Rassismus betroffen sind? Wir haben den großen Fall von Uri Jallo, der eventuell von der Polizei verbrannt wurde in seiner Knastzelle. Und da muss auch noch mal mehr Erinnerungskultur her, dass die Leute diese Fälle kennen, diese Namen genannt werden, dass auch Deutschland eine Kolonialgeschichte hat, sodass man auch ein bisschen mehr irgendwie Verständnis für diese Diskurse hat. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir in Deutschland auch noch mal für die Leidensgeschichten oder auch die Erfolgsgeschichten von schwarzen Personen mehr Empathie brauchen. Und ich empfehle einfach, den Leuten zuzuhören und einfach mal die Betroffenen zu Wort kommen lassen und herauszufinden, wie es diesen Menschen gerade geht.
Es gibt so Songs, die möchte man nicht unbedingt, ja, sagen wir es mal, wie es ist, hören. Man möchte sie nicht hören, man möchte sie nicht reaktiviert wissen in seinem Hirn, weil sie dann wieder eine Endlosschleife drehen. Scorpions, Wind of Change, das ist bei mir so eine Nummer. Und leider hat das jetzt mit dem Verdrängen nicht weiter geklappt, denn es gibt eine Verschwörungserzählung um die Scorpions. Ach, hören Sie selbst. Heute im Kompressor-Podcast. Und uns finden Sie da, wo es Apps gibt natürlich und in der DLF-Audiothek.